Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, wir kennen das alle, wenn sich Kinder streiten, vielleicht wissen wir es von unseren eigenen Kindern, von den Geschwistern, vielleicht sogar noch von uns selbst. Da schreit man sich eine Weile an und irgendwann gibt dann einer auf und um noch einmal ordentlich zu provozieren, macht er dann Folgendes. Er hält sich die Ohren so und ruft laut, la 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 la, ich kann dich gar nicht hören. Also, das ist das große Thema des heutigen Sonntags. Denn es gibt Momente, da verlangt Gott von uns das Gleiche, sich die Ohren zu halten und zu rufen, ich kann dich gar nicht hören. Der Titel der Predigt, geistliches Ohren zu halten. Wir sind umgeben von einem Stimmgewirr in der Politik, in der Gesellschaft, vor allem in den Medien und sogar in der Kirche. Und vieles muss gehört werden, vieles muss ernst genommen und beantwortet werden. Aber es gibt einige Punkte, da dürfen wir nicht einmal hinhören. Das verlangt Gott von uns und das verlangt Gott von Israel. Denn die Beziehung zu ihm ist von so hohem Wert, ist so kostbar, dass alle Kosten angemessen sind. Sie ist so ehrbar, dass wir manchmal auch weghören müssen, obwohl es schwerfällt. Und wir müssen ernste Maßnahmen ergreifen. Wenn das Volk Israel nun ins Land Kanaan einzieht und Mose tot ist und Josua dann später auch tot sein wird, auf welche Stimme soll es dann hören? Auf welchen Anführer? Wem soll es nachfolgen? Und im 5. Buch Mose, Kapitel 13, werden uns drei Stimmen vorgestellt, eine schlimmer als die andere, und jede verlangt von uns, die Ohren zuzuhalten und zu rufen, ich kann dich gar nicht hören, la 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 la. Kapitel 12 und 13 beschäftigen sich mit dem ersten Gebot. Es wird also näher erläutert, was es bedeutet, Gott allein anzubeten. In Kapitel 12 geht es um den Ort der Anbetung, dass Israel nicht irgendwo im Land anbeten darf, sondern nur an dem Ort, den Gott dafür vorgesehen hat. Und es geht um die Methode der Anbetung, sage ich mal. In Kapitel 13 nun geht es um die Verführer zum Götzendienst. Die Predigtpunkte entsprechen genau den drei Stimmen, die das Volk hört. Wir kommen gleich zur ersten Stimme, die falsche Stimme von Propheten und Lehrern. Und lasst uns dazu auf die Verse 1 bis 6 hören. 5. Mose 13, 1 bis 6. Alles, was ich euch heute gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht, lass uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich aus der Knechtschaft erlöst hat, weil er dich von dem Weg abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott dir geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Die Aufgabe, die das Volk Israel hat, ist klar. Eindeutig in Vers 1 benannt, halte das Gesetz fest. Es muss nicht erweitert werden, es darf nichts weggenommen werden, auch wenn die Warnungen und Flüche im 5. Buch Mose sehr schrecklich sind, sollen sie da bleiben, sollen ernst genommen werden. Das ist das Thema des Kapitels und das Ziel der Predigt, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen. Denn wie gesagt, es handelt sich ja um eine Auslegung des ersten Gebotes und da wird schon deutlich, in dem Maß, wie wir seinem Wort nachfolgen, sein Wort festhalten, in dem Maß erfüllen wir das erste Gebot. Unsere Haltung zum Wort entspricht unserer Haltung zu Gott. Wenn wir uns von seinem Wort abkehren, sind wir keine Anbeter mehr. Wir können ihn nicht richtig anbeten, sondern kommen automatisch auf Irrwege. Gott sagt schon weiter, es wird Propheten geben, es wird Träumer geben. Ein Träumer ist also einer, der von Gott eine Vision, einen Traum empfängt. Und das Kennzeichen eines wahren Propheten ist immer gewesen und wird in der Bibel auch eigentlich so erklärt, dass eintritt, was er sagt. Denken wir an Elia, der gesagt hat, ich verkündige euch den wahren Gott. Und das seht ihr daran, dass er Feuer vom Himmel fallen lassen kann, im Gegensatz zu dem Baal. Und das kam dann auch so, dass die Baalspriester vergeblich versuchten, Feuer vom Himmel zu holen, während Elia betete und Feuer auf den Altar fiel. Aber hier sind wir mit einer besonderen Spannung konfrontiert, denn Gott kann in seiner Souveränität auch die Vorhersagen, die Prophetien eines falschen Propheten, eines falschen Dieners eintreten lassen. Wie soll man jetzt festlegen, ob er ein wahrer Prophet ist? Soll man ihm einfach folgen, weil sich dieses Wunder ereignet hat? Nein, denn dass er ein falscher Prophet ist, zeigt sich unmittelbar danach in seinen Worten. Er sagt, lasst uns anderen Göttern dienen, anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen. Welcher wahre Prophet könnte das sagen? Aber in der Tat, es gibt viele. Jesus selbst warnt uns, seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Und Paulus schreibt, dass der Teufel ein Engel des Lichts ist und ebenso seine Diener. Was sagt nun Gott, dass wir tun sollen, dass Israel tun soll? Liebe Israeliten, verurteilt diesen Mann doch nicht ganz so schnell, hört erst einmal darauf, was ihn dazu bewegt hat, oder versucht doch auch das Gute von ihm lernen zu können. Nein, du sollst nicht auf die Worte dieses Propheten hören, du sollst die Finger in die Ohren tun und rufen, ich kann dich nicht hören, denn Gott prüft deine Herzen. Gott prüft dich, Gott versucht dich hier bei Luther. Er untersucht, er will deutlich sehen, ein deutlich sichtbares Zeichen haben, ob du ihn mit ganzem Herzen liebst oder ob die Gottlosigkeit so groß sein kann, dass ein falscher Prophet in Israel auftreten kann und einfach den Abfall von Gott lehren kann und nichts passiert, er kommt ungestraft davon. Gott wertet es als Kapitalverbrechen. Denn der Prophet hat nicht nur irgendwas gemacht, sondern er hat versucht, das Volk von Gott wegzuziehen. Das ist ja auch der Grund, den Gott dann angibt. Du sollst ihn töten, denn ich bin dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten befreit. Gott hat Israel aus der Knechtschaft erlöst, und zwar für sich. Es ist sein Volk. Und dieser falsche Prophet, der will Gott sein Volk abstreitig machen. Und dabei wertet hier Mose schon, wie falsch diese Aussage ist, indem er noch hinschreibt, dass dieser Prophet sagt, lasst uns Göttern dienen, die ihr nicht kennt. Da wird schon deutlich, wie falsch es ist. Natürlich wussten die Israeliten, welche Götter oder Götzen es so in Kanaan gibt. Da gibt es den Baal, die Astaroth, die Asherah. Aber wirklich kennen meint etwas ganz anderes. Wirklich kennen hat etwas mit Erfahrung zu tun. Und erfahren hat Israel nur den lebendigen Gott, den wahren Gott, Jahwe, der sie nämlich errettet hat. Sie haben ihn erfahren bei der Rettung aus Ägypten. Sie haben ihn erfahren, als sie durch das Rote Meer gegangen sind, als sie von ihm das Manna bekommen haben und bei anderen Wundern. Ihn kennen sie wirklich. Und dieser falsche Prophet will sie ablenken, wegführen zu fremden Götzen. Das hat auch für die Gemeinde heute Bedeutung. Sicherlich, es gibt eine Wende in der Geschichte und in der Art und Weise, wie wir vorgehen sollen. Wir sollen einen falschen Lehrer nicht mehr steinigen. Aber es gibt trotzdem viele Irrlehrer, auch in Zeiten des Neuen Testaments und auch noch heute. Und diese soll man unter Gemeindezucht stellen. Für die Ältesten gilt, dass sie lehrfähig sein müssen. Da schreibt Paulus zum Beispiel an Timotheus einmal, dass er sich fernhalten soll von dem ungeistlichen Geschwätz, denn es führt zu ungöttlichem Wesen. Und das Wort der falschen Lehrer frisst um sich wie Krebs. Und zu ihnen sind auch Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn und zu allen guten Werken bereit, weise die törichten und unnützen Streitfragen zurück. Das ist die Aufgabe des Timotheus als Pastor dieser Gemeinde, die unnützen Streitfragen zurückzuweisen. Und eine von diesen ist eben diese Lehre gewesen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Also eine Frage, die auch mit dem Evangelium zu tun hat. Und viele sind vom Glauben abgekommen. Letztes Jahr gab es in Amerika eine große Bewegung, weil mal wieder ein Kirchenältester und Pfarrer gesagt hat, dass eben Jesus Christus letztes Jahr dann wiederkommt. Und er hat auch genau das Datum ausgerechnet. Und die Leute haben wirklich angefangen, ihre Berufe zu kündigen und sich ganz auf diesen Tag vorzubereiten. Und dann kam natürlich die große Enttäuschung für sie, dass Jesus Christus nicht wiederkam. Und das ist so ein typischer Fall einer Stimme, die ganz eindeutig von der Bibel her als falsch einzuordnen ist und wo andere Älteste und Geschwister hätten reagieren sollen. Und es gibt ein zweites Mittel, was sogar die Situation betrifft, wenn Älteste selbst in Sünde fallen. Oder wenn sie auf eine so große Weise sündigen, dass die Gemeinde einen großen Schaden bekommt, dass die Gemeinde in Verruf gerät. Da schreibt Paulus, die da sündigen, die Weise zu Recht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Denken wir an Paulus, der öffentlich vor der ganzen Gemeinde Petrus zurechtweisen musste, weil er nicht im Evangelium gemäß gehandelt hat. Er hat die Judenchristen den Heidenchristen vorgezogen und den Heidenchristen dadurch ein schlechtes Gewissen bereitet und sie in eine Gewissensnot gestürzt, ob ihr Glaube ein rechter Glaube ist. Und so sollen Älteste vor der ganzen Gemeinde zurechtgewiesen werden, wenn sie schwer sündigen. Mit normalen Gemeindemitgliedern haben wir keine Anweisung, das so zu tun. Und da wird schon deutlich, wie die Ältesten in einer besonderen Verantwortung sind, so wie im Alten Testament eben hier ein Lehrer und Prophet diese besondere Aufmerksamkeit sozusagen erfährt und hart behandelt werden muss. Wir können Gott nur darum bitten, dass er unseren Ältesten die Weisheit schenkt, nach seinem Wort zu handeln, die Weisheit zu erkennen, was ernsthaft bedacht werden muss, wo man antworten muss, wo man weghören muss. Denn auch heute, auch hier stehen wir immer unter den Angriffen des Teufels und sagen wir nicht, das wird uns nicht passieren, dass ein falscher Lehrer hier etwas verkündigt. Das kann immer passieren und wir wissen nie, wann Gott das zulässt, um auch unsere Liebe zu prüfen. Es wird viel Weisheit erforderlich sein in so einem Fall. Und was die erste Stimme hier, die Stimme eines falschen Propheten und Lehrers an Weisheit erfordert, das erfordert die zweite Stimme an Kraft. Hier geht es ganz ans Eingemachte. Zweitens, die falsche Stimme eines geliebten Menschen. Hören wir gemeinsam auf die Verse 7 bis 12. Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau in deinen Armen oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein Leben, heimlich überreden würde und sagen, lass uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir fern, nah oder fern, von einem Ende der Erde bis ans andere, so willige nicht ein und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge ihn nicht schonen, und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen, sondern du sollst ihn zum Tode bringen. Deine Hand soll die erste wider ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat dich abbringen wollen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, auf das ganz Israel aufhorche und sich fürchte und man nicht mehr solches Böses unter euch tue. Die erste Stimme, von der wir gehört haben, ist eine Stimme, die sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Sie wird von allen gehört, da kann man sich schnell zurückziehen und sagen, da wird schon niemand reagieren, irgendjemand wird eingreifen. Aber die zweite Stimme ist die Stimme eines Geliebten, ist die Stimme deines Bruders, ist die Stimme deiner Schwester, schlimmer noch, die Stimme deines Ehepartners oder die Stimme eines Freundes, der dir so lieb und teuer ist wie dein eigenes Leben. Und diese Menschen reden heimlich zu dir, steht hier. Sie fangen keine öffentliche Diskussion an. Sie schreiben auch keinen Blog-Eintrag im Internet über ihre neu entdeckte, aber falsche Lehre. Und sie werden sich auch nicht freiwillig bei der Gemeindeleitung melden und sagen, ich habe ein Problem mit unserem Bekenntnis, ich glaube da was ganz anderes. Sie haben einfach so heimlich ihre Gedanken und sprechen dich darauf an und wollen dich verführen von Gott weg. Der Inhalt ist der gleiche, lass uns gehen und anderen Götzen dienen, die du nicht kennst. Ja, auch unsere Liebsten können so eine falsche Stimme sein, die uns vom Evangelium zum Götzendienst verleitet. Und hier möchte ich eine Stelle uns dazu vorlesen, eine sehr gute Beispielgeschichte, 1. Samuel, Kapitel 3, die Verse 10 bis 18. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hört, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will und der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern, immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach: Samuel, mein Sohn. Er antwortete: Siehe, hier bin ich. Er sprach: Was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Und er sprach: Es ist der Herr. Und er sprach: Aber es ist der Herr. Er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel soll dem Mann, den er seinen Vater nennt, der für ihn wie ein Vater ist, das Gericht Gottes ansagen. Es ist eine außergewöhnlich große Herausforderung für Samuel und er tut sich sichtlich schwer. Er bleibt bis zum Morgen lange liegen, weil er nicht aufstehen will. Und dann wird beschrieben, dass er die Türen des Tempels öffnet. Also offensichtlich hat er sich mit diesem Dienst, der alltäglich war, dieses Mal besondere Zeit gelassen. Und Eli wusste schon, okay, hier stimmt irgendwas nicht und hat ihn aufgefordert zu reden. Aber Samuel wollte Zeit schenken. Er hat sich nicht getraut, zu ihm zu gehen. Und der Grund für das Urteil war, dass Eli genau das nicht getan hatte. Er hatte nicht mit seinen Liebsten gesprochen, um sie auf ihre Sünde hinzuweisen. Eli hat erkannt, dass seine Söhne gottlos sind und dass sie das Volk betrügen, aber er hat nicht gehandelt. Und Samuel bekommt jetzt gesagt, Eli handelt falsch. Du sollst Elis Gericht ankündigen, aber er tut es. Hier hat man beide Seiten in einer Geschichte. Der eine, der von der Sünde weiß und nichts unternimmt. Und der andere, der von der Sünde und dem Gericht erfährt und hingeht und es sagt. Denken wir an Jesus selbst, der von Petrus zur Seite genommen wird, um in seiner Mission aufgehalten zu werden. Dass er nicht nach Jerusalem gehen soll, um dort zu sterben. Und was sagt Jesus? Jesus sagt: Sie weiche von mir, Satan. Jesus weist ihn ernsthaft zurecht, dass in diesem Fall nicht Petrus selbst spricht, sondern der Teufel, der Jesus versuchen will. Gott weiß, wie schwer diese Situation ist in unserem Leben, wenn wir mit einem geliebten Menschen in dieser Herausforderung stehen. Und deswegen betont extra nochmal Mose in Vers 9, wie wichtig, wie ernsthaft die Lage ist, wie wir uns verhalten sollen. Willige nicht ein, gehorche ihm nicht, auch soll dein Auge ihn nicht schonen. Das Erste, was wir machen würden bei einem geliebten Menschen, ist doch, ihn zu verschonen. Wir wollen ja nicht, dass er getötet wird. Und du sollst dich seiner nicht erbarmen und seine Schuld nicht verheimlichen. Das wäre ebenfalls eine völlig normale menschliche Reaktion, dass wir sagen, bei einem geliebten Menschen, rede nicht mehr drüber und ich werde es auch keinem melden. Wir vergessen die Sache einfach und machen weiter wie bisher und du hörst auf, diesen Quatsch zu erzählen.